Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Lied vom Weinberg und vom Freund des Sängers, dem der Weinberg gehört. Das Lied vom Weinberg nach dem Propheten Jesaja fängt ganz idyllisch und fröhlich an. Wunderbar. Der Freund hatte einen Weinberg. Wenn man so anfängt, dann läuft einem schon gewissermaßen das Wasser im Munde zusammen. Dann denkt man schon an fröhliche Feste und an glänzende Erträge und Ernten. Der Freund hat einen Weinberg auf einer fetten Höhe, also richtig gutes Land. Und er hat edle Reben gepflanzt. Nicht irgendwas, was billig gewesen wäre in der Anlage, sondern man kann mit Fug und Recht erwarten, dass da ein Spitzenwein rauskommt. Liebfrau Milch Trockenbeeren auslese. An ugly word, but a good thing to drink. Dass da was rauskommt, was wirklich alle Herzen froh machen kann und die Erwartungen der Menschen womöglich noch übertreffen wird. Edle Reben, fette Höhe und man merkt auch, wie arbeitsintensiv der Weinbau ist. Damals und es ist bis heute im Grunde nicht anders. Man kann Erntemaschinen einsetzen inzwischen, man tut es aus der Sicht des Weintrinkers, muss ich sagen, leider auch, aber richtig guten Wein kriegt man nur durch den Schweiß des Weinbauern. Richtig guten Wein, da muss man selber in den Weinberg und selber Hand anlegen und ganz genau gucken, welche Reben tragen und welche eben auch nicht. Und das tut der Freund. Er gräbt um, er entsteint den Boden, er pflanzt, er baut einen Turm, er gräbt eine Kelter. Wunderbar, arbeitet mit höchster Intensität, lässt nichts aus, lässt nichts ungeschehen, spart an nichts, damit dieser Weinberg gute Trauben bringen kann. Und dann bleibt irgendwann für den Landwirt, egal welcher Sparte, nur noch eins, es bleibt nur noch zu warten. Wir haben es dann nicht selber in der Hand, wie die Ernte wird. Man hat das zwar mal probiert in einem deutschen Sozialexperiment, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, aber es hat nicht so richtig gefruchtet. Es hat nicht so gut funktioniert, wie man gedacht hatte, wie man eigentlich von der Weltanschauung her überzeugt war. Man muss warten, ob der Segen von oben kommt. Das weiß jeder Winzer. Im einen Jahr gibt es hervorragende Spitzenweine und im nächsten Jahr gibt es vielleicht fast gar nichts Ordentliches zu ernten. Kann man gleich im Tank abfüllen und verspritten. Jedenfalls, der Freund, von dem dies Weinberglied handelt, der tut alles, was nötig ist, einschließlich dessen, dass er mit der nötigen Geduld die Sache angeht und dann freudig und zuversichtlich erwartet, dass nun die Ernte kommt. Und das Resultat? Erschreckend. Der Weinberg bringt keine guten Trauben. Da lässt sich nichts Angenehmes keltern und auf Flaschen ziehen, sondern er bringt schlechte. Was macht man da als Landwirt? Ich vermute, man schimpft eine Runde und dann sagt man, aber nächstes Jahr. Wenn es schon ein Jahr in Folge ist, in dem die Ernte nicht gut war, dann wird das Geschimpfe etwas lauter. Man würde heute dann auch wahrscheinlich irgendwelche Ausfallsubventionen beantragen können. Das gab es damals noch nicht. Aber irgendwann geht es auch an die Existenz. Und dann überlegt man, ob der Weinberg, der sehr viel Mühe macht und keinen nennenswerten Ertrag bringt, ob der nicht besser planiert wäre und als Sportplatz verwendet. Mit Rasen oder mit Hartgummifläche. Hartgummi braucht man nicht mal mehr zu mähen. Und dann kann man das verpachten und hat nicht mehr den Ärger und die Mühe mit dem Weinberg. Und so ähnlich scheint der Freund im Weinbergslied sich das auch vorzustellen. Er sagt, richtet, ihr Zuhörer, ihr Bürger von Jerusalem, ihr Männer Judas, sagt mir, ob das recht ist, dass mein Weinberg keine Frucht bringt. Was hätte ich mehr tun sollen? Ich habe nichts unterlassen. Wenn ihr was benennen könnt, was aus landwirtschaftlicher Sicht noch zur Förderung des Weinertrags nötig wäre, ich will auch das gerne noch tun, aber es hat an nichts gefehlt. Warum hat der Weinberg denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Woran liegt's? Die Bürger Jerusalems werden zu Zeugen, es lag nicht am Weingärtner. Und die Folge wird beschrieben als Verwüstung und Zerstörung. Der Weingärtner hört einfach auf mit dem Weinbau an dieser Stelle. Und er lässt das nicht mal, was er da bearbeitet hat, ruhig einfach liegen. Könnte er ja auch machen. Der Turm kann dann langsam einfallen und die Kelter läuft voll Regenwasser und die Mauer wird auch brüchig und irgendjemand klaut sich da ein paar Steine, um sein Haus fertig zu bauen. So ginge es ja auch. Aber er ist offensichtlich zornig über seine Pflanzung. Und deswegen sagt er, ich reiß das selber mit eigenen Händen wieder ab. Und wenn es mich sauren Schweiß und Mühe kostet, ich mache kaputt, was ich aufgebaut und angelegt habe. Und am Ende entpuppt sich das Lied als Gleichnis. Das war den Zuhörern damals schon vorher wahrscheinlich. Damit musste man rechnen, wenn vom Weinberg die Rede war, dass das dann unter Frommen in Israel bildhafte Rede war für das besondere, erwählte, von Gott in sein Land gebrachte und eingepflanzte Gottesvolk Israel. Und zwar Bild im ganz positiven Sinne. Denn die haben gerne Wein getrunken damals und haben sich gefreut an dem, was Gott da in den Weingärten hat aufwachsen lassen und haben sich gerne vorgestellt, dass Gott in Israel so ein Volk hat, an dem er sich freuen kann, wie Menschen an einer guten Weinernte. Spitzen Tropfen, da wird man andächtig still und genießt. Und Gott sagt nun gleichnishaft in diesen Worten: An euch ist überhaupt nichts erfreulich. Er sieht sein Volk an, die Pflanzung, die er angelegt hat, seine Menschen, seine Geschöpfe, und sagt: Leider stelle ich fest, ich warte vergebens auf gute Früchte. Hier wächst nur Ungenießbares heran. Der Weinberg, die Pflanzung, an der Gottes Herz hing, das ist in alttestamentlicher Zeit das Haus Israel. Das sind die Männer Judas, die hier selber zu Zeugen und Richtern angerufen werden. Und die guten Früchte sind Recht und Gerechtigkeit. Und das ist nichts Abstraktes im Alten Testament. Das ist nicht irgendein hohes philosophisches Ideal, dem wir nachstreben. Sondern Recht und Gerechtigkeit heißt, biblisch gesehen, dass jeder Mensch zurechtkommen soll. Dass jeder Mensch das Nötige zum Leben haben soll. Dass jeder Mensch den angemessenen Anteil am Land Israel und an seinem Reichtum empfangen soll, den Gott ihm zugedacht und geschenkt hat. Dass keiner zu kurz kommen soll. Dass alle leben dürfen unter dem guten, freundlichen, lebensfördernden Recht und Gebot Gottes. Das findet sich anfänglich schon in den 10 Geboten. Im 3. Gebot gibt es außerhalb des Katechismus, aber in der Bibel, im 3. Gebot gibt es im biblischen Urtext einen ausführlichen Hinweis darauf, dass das nicht nur für die Männer Judas gelten soll, dass hier nicht nur die frommen Israeliten einen Ruhetag gegönnt und geschenkt bekommen, sondern dass auch der Fremde, dass sogar der Sklave in den Genuss dieser göttlichen Ruhe und Erholung kommen wird, wenn wir Menschen Gottes Recht gelten lassen. Wenn wir Menschen das zum Grundsatz unseres Handelns und Verhaltens machen. Wenn wir uns von Gott reinreden lassen in unser Leben. Gott wartet auf die guten Früchte, auf das Leben nach seinem Recht und Gebot. Und er kriegt Schlechte. Er kriegt Rechtsbruch. Und er kriegt die vor ihn gebrachte Klage der Menschen, denen es fehlt zum Leben, die nicht zurechtkommen können, weil andere ihnen das verweigern, die geknechtet sind und nicht Gottes Ruhe und Frieden finden können. Und wie das weitergeht, kann man sich eigentlich auch denken, ohne dass es im Buch des Propheten Jesaja extra gesagt werden müsste, aber es wird auch ausgesprochen. Es hat Konsequenzen in Gottes Zorn, in seinem Gericht, Konsequenzen der Strafe für die Menschen, die so schlecht umgehen mit Gottes Recht und Gerechtigkeit. Und liebe Schwestern und Brüder, wir sind als geistliches Israel auch nicht viel anders dran als die Zeitgenossen des Jesaja. Wir können nicht mit dem Finger auf die Menschen damals zeigen und können sagen, aber bei uns, da hätte der himmlische Vater seine Rechte und ungetrübte Freude, wenn er anschaut, wie wir umgehen mit seinen Gaben und mit seinem Segen. Wenn er anschaut und danach forscht, wie bei uns sein Recht um sich greift und sein Friede allen Menschen zugewandt wird. Wir sind nicht viel anders dran als die ersten Hörer dieser Worte. Es geht uns genauso. Gott hat sein Herz an uns gehängt, als er uns erwählt und berufen hat, von Kind auf. Gott hat allen erdenklichen Aufwand betrieben, damit unser Leben ausgestattet ist mit dem, was wir brauchen und mit noch mehr. Und Gott hat nichts unterlassen, um uns zu segnen auf unserem Lebensweg. Und Gott wünscht sich, Gott möchte, dass wir Frucht bringen, dass sich unser Leben gestaltet nach seinem Recht. Was bringen wir, liebe Schwestern und Brüder? Gute Trauben oder eher schlechte Frucht. Wenn ich mir das so vorhalte und klar mache und versuche nachzudenken über das, was ich selber wahrnehme in meinem Leben, dann muss ich von mir sagen, ich bringe schlechte Frucht. Mein Leben ist nicht so, dass der himmlische Vater sagen könnte, wenn ich mehr so Leute in meiner Kirche hätte, dann ging es besser. Mein Leben ist nicht so, dass es Gottes Recht und Gebot entsprechen könnte, sondern oft sind mir eigene Wege und Vorstellungen attraktiver. Und oft ist der Mensch, der mir am allerliebsten ist auf der ganzen Welt, oft bin das ich selber. Gott möchte, dass sein Segen um sich greift. Gott möchte, dass wir nehmen, was er uns gegeben hat und es mitteilen, es weitergeben. Gottes Liebe anderen Menschen entgegenbringen, anderen helfen, dass sie auch haben und kriegen und behalten, was zu ihrem Leben nötig ist. Ich bringe schlechte Frucht. Dann ist auch klar, nach den Worten des Propheten Jesaja, nach dem, was er in Gottes Auftrag da auszurichten hat, dann ist auch völlig klar, wie das mit meiner Existenz weitergeht. Genauso wie hier beschrieben. Das ist ein Zugrundegehen des Lebens unter dem Zorn Gottes. Ich gehe verloren im Gericht, wenn Gott die gerechte Strafe für mein Dasein mir zuteil werden lässt. Kann man sich ausdenken, liebe Schwestern und Brüder, wie das weitergeht mit mir und meinem Gott, das kann man sich eben nicht ausdenken. Das ist nicht so, wie es gerechtermaßen zu erwarten wäre. Das ist nicht so, wie ich selber auch drauf kommen würde. Und es ist schon gar nicht so, wie ich jemanden behandeln würde, der etwa mir vergleichbare Schwierigkeiten gemacht hätte, wie ich sie Gott mache. Der mit meinen Empfehlungen und Weisungen so umgeht, wie ich mit Gottes Wort. Man kann sich das nicht ausdenken, sondern wir stehen staunend vor der Botschaft, dass Gottes Gnade und Liebe größer ist. Dass bei ihm überwiegt, dass er eben sein Herz an uns gehängt hat. Dass ihm doch noch was einfällt, was man noch tun könnte für seine Pflanzung und seinen Weinberg. Dass er, neutestamentlich gesprochen, den Sohn zuletzt doch noch schickt, damit uns geholfen werde. Damit wir durch Gottes Sohn zurechtkommen. Damit wir unverdientermaßen Gottes Güte und Gottes Segen weiterhin erfahren für unser Leben. Gottes Gnade und Liebe ist größer als unsere Schuld und Sünde. Gott selbst kommt in seinem Sohn zu uns. Gott selbst wird unser Heiland und Erlöser. Und damit nimmt er das von uns, was erkennbar wäre als schlechte Frucht. Und Gott hilft uns, dass doch gute Früchte aufwachsen. Gott hilft uns, dass wir genießbar werden. Für uns selber, für unsere Mitmenschen und für ihn. Das Spannende am Weinberg ist, dass man unter normalen Bedingungen gar nicht so genau entscheiden kann, wird das nun eine gute Ernte oder nicht. Die Weinbauern geben zwischendurch immer mal Prognosen, das hört man dann in den Nachrichten oder liest es in der Zeitung, wie das wird im nächsten Jahr. Und das richtet sich nach dem bisherigen Wachstum und nach den Wetterbedingungen. Und es ist schon vorgekommen, dass unmittelbar nach der schönsten Erntevoraussage, als wir uns schon auf den spitzen Jahrgang gefreut haben, dass unmittelbar danach ein fürchterlicher Hagel niederging. Und dann war es nichts. Und es ist auch schon vorgekommen, dass nach einem Frühjahr, in dem man eigentlich schon abwinken wollte, dann ein wunderbarer Sommer folgte und die Ernte wurde zwar wenig, aber großartig. Es ist schwer, bei einem Menschen unterwegs schon zu beurteilen. Ist das eher gut, was da überwiegt? Oder ist das doch ungenießbar? Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist die Zusage von oben. Das Einzige, was maßgeblich bleibt, unter allen Umständen in meinem ganzen Leben, das ist das Ja Gottes zu mir und zu meiner Zukunft. Das ist, dass der himmlische Vater beschlossen hat, das wird eine gute Ernte. Das wird eine gute Ernte. Das sind Früchte, an denen er sich freut. Dass Gott uns das durch Jesus Christus schon verbindlich gesagt hat, das ist letztlich das Entscheidende. Dann wird's auch so. Zum Schluss ein Witz. Der Pfarrer besucht einen Obstbauern. Ungefähr im Sommer sieht sich da die Pflanzung an und sagt, da werdet ihr im Herbst manchen schönen Apfel ernten können. Wenn Gott will, sagt der Bauer. Und leise beiseite, geblüht haben sie nicht. Wenn Gott will, liebe Schwestern und Brüder, und das ist jetzt mein voller Ernst, wenn Gott will, dann kann er aus uns sogar ohne Blüte hervorragende, glänzende Früchte gewinnen. Und er will, durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.